die Themen, die wir behandeln oder die Themen, die wichtig sind, ja, Migration, Steuerflucht, Klima, Zukunft des Euros, lassen sich nicht auf nationalstaatlicher Ebene lösen. Das sozusagen mal als Bottomline irgendwie klar ist. Das ist sozusagen ein Verständnis dafür zu sagen, okay, das heißt, wir müssen transnational zusammenarbeiten. Wie kann diese Zusammenarbeit aussehen? Wie können wir irgendwie auch unsere Unterschiede verhandeln? Das ist für mich so ein bisschen das Grundverständnis oder warum, was wir auch damit meinen, wir müssen transnational denken und handeln.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die an der Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie arbeiten. Die heutige Folge entstand in Kooperation mit dem Europäischen Forum Altbach. Sie wurde im Rahmen der politischen Gespräche im Sommer 2018 aufgezeichnet. Das Thema des diesjährigen Forums lautet Freiheit und Sicherheit. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Entwicklungen, sondern auch um Ursachen, Perspektiven und neue Orientierungen. Das Programm geht in den kommenden Tagen online. Sie können sich Ihr Ticket ab dem 20. März 2019 sichern. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Daphne Büllesbach. Sie ist Executive Director der NGO European Alternatives. Wir sprechen über Themen, die man laut ihr nur auf europäischer Ebene lösen kann. Von Flüchtlings- und Steuerpolitik, welche Institution der EU sie abschaffen würde oder wie 28 nationale Öffentlichkeiten in eine große europäische Öffentlichkeit fließen können. Ich wünsche viel Vergnügen. Vor mir sitzt die Daphne Büllesbach, die ist Executive Director vom European Alternatives Netzwerk
kann man das so sagen.
Welche Alternativen für Europa sucht ihr und wie macht ihr das?
Ja, hi, erstmal schön da zu sein. Bei dem Namen European Alternatives ist diese Frage immer so, drängt sie sich ja fast auf oder wird uns häufiger gestellt, so welche Alternativen. Und aber vielleicht noch kurz zu erklären, also warum European Alternatives oder vielleicht auch warum Plural. der Name kommt in der Tat daher, dass wir sagen, es gibt immer mehr als eine Lösung oder immer mehr als einen Ansatz vielleicht auch für ein politisches Problem oder in der Politik so ein bisschen auch als Gegenentwurf zu diesem famous TINA, There's No Alternative, was von Thatcher geprägt wurde. Genau, und wir haben diesen Namen gewählt, weil wir sagen, okay, es muss eine europäische Antwort geben, deswegen European, und es muss irgendwie auch eine Alternative oder eine andere Art oder eine andere Vision geben, wie wir in Europa zusammenleben wollen und wie wir uns Europa vorstellen und um das jetzt vielleicht auch nochmal konkret zu machen,
genau.
Was sind irgendwie Alternatives oder was würden wir uns gerne anders vorstellen? Also einmal ganz nochmal auch groß gefasst, wir sagen, wir haben ein demokratisches Problem oder ein demokratisches Defizit in Europa, das ist sozusagen schon mal das Grundthema oder warum es uns ja auch gibt. Wir brauchen eine wirkliche europäische Demokratie, was sozusagen heißt, wir brauchen eine Sozialunion, eine politische Union, eigentlich auch eine Steuer-, also Fiskal-Union und um sozusagen wirklich auch in Europa von einer Demokratie sprechen zu können. Das ist sozusagen ein bisschen vielleicht das der Überbau, aber wichtiger oder um es konkreter zu machen, Themen, an denen wir arbeiten als Zivilgesellschaft, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, sind unter anderem das Migrationsthema, was sicherlich das Dominierende im Moment ist oder eben auch schon sehr lange ist. Und wir sagen, es gibt eine Alternative für eine europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik, die zum Beispiel darauf fußt, dass wir mit Städten kooperieren, die gerne Flüchtlinge aufnehmen wollen. Es gibt sehr viele Städte in Europa, die Flüchtlinge aufnehmen wollen, zum Beispiel auch in Polen, was vielleicht manche überrascht. Aber sie können es nicht, weil die nationalstaatlichen Nationalregierungen eben, wie wir wissen, es unterbinden. Und das heißt, wir sagen, wir müssen sozusagen auch über echte Alternativen erstmal diskutieren. Leider passiert das viel zu wenig, dass so über sozusagen solche Vorschläge, die aus der Zivilgesellschaft kommen, aber auch aus politischen Kreisen. Also es gibt zum Beispiel Gesine Schwan in Deutschland, eine bekannte Persönlichkeit, weil sie mal Präsidentschaftskandidatin war, die sich sehr stark für dieses Thema einsetzt und einen europäischen Fonds für Asyl- und Flüchtlingsintegration fördert, der europäisch gemanagt wird und es eben ermöglichen würde, Akteuren wie Städten oder Kommunen Gelder zu geben, wenn sie sich für Flüchtlinge oder Migrantinnen öffnen. Und da gäbe es relativ viel Interesse sogar, also nicht nur wegen dem demografischen Wandel, ne, weil in vielen Regionen auch nicht genügend Leute sind, aber auch, weil es nicht genügend Arbeitskräfte gibt und so weiter. Also das ist sozusagen, das wäre jetzt, um es mal konkret runterzubrechen, ein Thema, wo es eine europäische Alternative oder es gäbe einen europäischen Vorschlag, der ausgearbeitet ist, der es aber gar nicht schafft, überhaupt im Europarat diskutiert zu werden, weil es so häufig die Debatte dort sich immer um dieselben, immer denselben Schleifen dreht und irgendwie ja auch das mit Fingerzeig, aber Ungarn will nicht und deswegen machen wir auch nicht und so weiter. Und man kann Solidarität offensichtlich nicht verordnen. Ich glaube, das können wir jetzt einfach mal so abschließend stehen lassen. Es funktioniert nicht. Und wenn Ungarn 980 verordnete aufzunehmende Flüchtlinge nicht aufnimmt, gibt es auch, weil wir diese Situation so haben in Europa, keinen, der irgendwie Ungarn dafür zur Rechenschaft zieht. Gibt es keinen Akteur und keine Institution. Also müssen wir umdenken. Und das ist sozusagen ein Thema, was wir sehr wichtig finden und auch ganz konkret natürlich, weil wir an unseren Außengrenzen Menschen sterben lassen und wir nicht in so einem Europa leben wollen, in dem immer noch so viele Menschen an ihren Außengrenzen sterben und wir sozusagen da nur zuschauen. Und zum Glück schauen ja viele Leute nicht mehr weg. Und private Seenotrettung ist irgendwie der jetzt auch in dem Mainstream angekommen. Und weil sie natürlich auch attackiert wird. Aber das ist sozusagen die unmittelbare Antwort. Und was passiert danach, muss man sich natürlich auch überlegen. Genau, jetzt habe ich viel über dieses Migrationsthema gesprochen, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiges und da gibt es auch viel dazu zu sagen, genau, wie man es eben anders lösen könnte. Und ich würde alle einladen, mal das anzuschauen, diesen Vorschlag, den man auch online nachlesen kann, eben für diesen European Fonds, den Gesine Schwan vorschlägt, auch mit Gerald Knaus von der European Stability Initiative ist er, glaube ich, der sich sozusagen mit dem Thema auseinandergesetzt hat und wir sozusagen da jetzt reinkommen als Akteur, der sagt, okay, das ist irgendwie ein Vorschlag, mit dem man vielleicht mal arbeiten kann und wir aus der Tradition kommen, kann man vielleicht sogar schon sagen, dass wir schon lange mit städtischen Akteuren zusammenarbeiten, weil wir sagen, Städte sind auch ein interessanter neuer Akteur in diesem Multilevel-Governance-Konstrukt Europa. Ne? Weil es geht ja, wenn wir europäische Demokratie fördern, was unser Ziel ist, nicht darum, irgendwie mehr Kraft to Brussels, sondern natürlich mehr Power to the People. Und
Föderaler?
Ja, genau. Wir sind ja nicht die europäischen Föderalisten, die gibt es auch. Aber wir sagen, wir müssen, indem wir Leute engagieren wollen, müssen wir eben häufig auch ein lokales Engagement. Man will sich dort engagieren, wo man ist, wo man lebt, wo man wohnt und wo man sozusagen auch vielleicht den Unterschied unmittelbarer merkt. Und sehr viele Menschen wohnen in Städten, auch wenn ich jetzt gar nicht sage, wir müssen uns auf Städte konzentrieren, auf gar keinen Fall. Natürlich sind auch die ländlichen Gegenden ein wichtiger Teil, aber das meine ich auch mit Kommunen. Also die Menschen ermöglichen sich zu beteiligen und es ist wichtig, dass man das versucht zu stärken und wie man das sozusagen mit Europa verknüpft, wäre ja eben, indem man diese Kommunen oder Städte auch europäisch eben zusammenbringt und das ist was wir versuchen und was sozusagen jetzt politisch aktuell und akut und eben gerade auf der Agenda ist das Migrationsthema, in dem sich Städte in der Tat auch zusammentun und überlegen, was sie da machen könnten und das versuchen wir quasi zivilgesellschaftlich zu flankieren.
Du hast gerade die Kommune angesprochen. Ihr seid ja ein sehr verstreutes Netzwerk über ganz Europa. Wie managt man eine visionäre, bottom-up, transeuropäische Netzwerk oder Gesellschaft? Wie managt man es? Also ganz, ganz praktisch, weil ich stelle mir sehr schwierig vor, quer über Europa mit verschiedenen Sprachen.
Ja, das stimmt, das Sprachenproblem. Ja, das ist wirklich echt ein Problem in Europa. Wie können wir das endlich mal loswerden? Ich glaube sogar wirklich, dass wir, Sprachenvielfalt, ne, ist natürlich toll. Ich finde es super. Ich habe auch so gerne, ich kommuniziere auch selber so gerne in anderen Sprachen, weil es ja auch irgendwie ein Privileg ist einerseits, aber auch was Tolles, dass wir das so in Europa haben. Aber es ist natürlich echt ein Problem für unsere Arbeit. Und ich glaube oder hoffe, dass einfach auch Technologie uns dort in ein paar Jahren in die Presche springt, sagt man das so? Also in einfach ja, unterstützt, ja. Weil es hoffentlich dann sowas geben wird, wie dass ich jetzt mit dir auf Slowenisch spreche und du das aber direkt in deinem Ohr übersetzt bekommst auf Deutsch so oder vice versa. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir das irgendwann mal haben und dann wird es vielleicht alles wirklich noch einfacher. Aber okay, das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Traum. Wie machen wir es jetzt, heute? Ja. in der Tat ist es viel auf Englisch, was ganz klar dann sehr schnell diesen Vorwurf hervorbringt, dass es nur zu gewissen Gruppen spricht, diejenigen, die eben die Ausbildung haben, Englisch sprechen zu können. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir machen aber auch viel, also wenn wir Veranstaltungen machen, zum Beispiel in Spanien hatten wir jetzt in Madrid unser Festival, es war ein großes Event, haben wir alles auch auf Spanisch gemacht. Also alle unsere Events waren zweisprachig bzw. übersetzt. Unsere, wir haben so eine Zeitung und ein Festival Journal rausgebracht, was auch zweisprachig war. Also sozusagen, wenn wir vor Ort ein Event machen, versuchen wir es immer auch auf der Sprache des Ortes durchzuführen. Es ist aber in der Tat dann schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir wollen was in zum Beispiel auf Tschechisch machen, weil wir selber keine Kapazität haben, im Team Tschechisch zu sprechen. Also das ist auf jeden Fall, gibt es da Grenzen. Aber jetzt mal abgesehen vom Sprachenthema ist es, es ist eine Herausforderung. Ich glaube, European Alternatives ist sehr stark darauf aufgebaut oder hat sich sehr stark dadurch auch vergrößert auf dem Engagement von einzelnen Leuten, die gesagt haben, hey, das ist interessant, was da passiert oder was European Alternatives macht oder für welche Werte ihr steht, sozusagen als eine Organisation, die sehr viele Themen versucht zu behandeln und zu debattieren aus dieser transnationalen Perspektive. Das ist ja immer so ein bisschen unser Ansatz, aber eben auch keine Partei ist, aber trotzdem politisch. Und die gesagt haben, das finde ich cool oder das finde ich gut, ich will da mitmachen und ich habe selber eine Idee. Und ich wohne in Köln oder ich wohne in Sevilla und ich möchte mich hier engagieren als Teil des Netzwerks. Und so, also so bin ich auch zu European Alternatives gekommen. Ich bin zurück.
Hast du das Berlin-Büro gegründet?
Ja, genau. Ich habe das Berlin-Büro eigentlich so ein bisschen so gegründet, weil ich zurückgekommen bin nach Deutschland und dachte, das und habe eigentlich sozusagen nach einer politischen Heimat gesucht, könnte man sagen. Oder nach einem politischen Engagement, ist vielleicht der bessere Begriff. Und kam dann auf European Alternatives, was mir eben deswegen zusagte, weil es diese europäische Perspektive auf Dinge versucht zu prägen und eben keine nationale oder national organisierte Organisation ist. Und alles, was wir machen, hat ja immer diese Perspektive. Das heißt, es gibt jetzt ein Büro in Berlin, es gibt eins in Paris, eins in Rom und wir sind auch noch in London. Irgendwie immer in den Hauptstädten, ne, könnte man sagen, aber das ist auch so ein bisschen, weil da eben jetzt die Leute gerade wohnen. Es könnte auch sein, dass wir mal ein Büro in Palermo haben oder in einer anderen Stadt, weil wir im Endeffekt nicht sehr gebunden sind an den Ort, wo wir das Büro haben. Ne? Macht Sinn für die Arbeit, die wir machen. Aber genau, es basiert sehr viel auf dem Engagement von Leuten, die, so wie ich eben auch, meine Story ist, ich bin durch ein ehrenamtliches Engagement dazugekommen, weil ich sagte, das finde ich gut und ich würde gerne hier in Berlin was machen. Und dann haben wir Events organisiert in Berlin im Rahmen des Trans-Europa-Festivals, was eben so ein transnationales Event ist und irgendwann gemerkt, ja, könnten wir doch vielleicht noch mehr machen. Und das gab es auch in anderen, diese Story gibt es auch von anderen Menschen und so ist es eben auch viel autonom oder self-managed. Ne? Wir können ja jetzt gar nicht wirklich sagen, dass wir dauernd mit irgendwie allen unseren Mitgliedern interagieren. So ist es eben nicht.
Allein die Städte, die du schon genannt hast, stelle ich mir administrativ sehr viel Arbeit vor, die alle unter einen Hut zu bekommen.
Genau.
Du hast gerade das Festival angesprochen, das veranstaltet ihr ja auch. Was passiert da?
Also früher war das mal ein Event, was oder auf ein Prinzip versuchte anzuspielen, simultan eine Simultanität eines öffentlichen Raumes herzustellen. Das fanden wir irgendwie auch ein schönes Bild. Oder das ist ja auch was Habermas in diesem Artikel der jetzt auch schon mal zitiert wurde, 2003, wir brauchen einen europäischen öffentlichen Raum und wie kann der aussehen? Und da ist dieses Prinzip Simultanität, spielt da auch eine wichtige Rolle, ne, dass wir sozusagen auch ein Gefühl dafür oder entwickeln, gleichzeitig in Europa Themen zu debattieren. Und dieses Festival hatte so ein bisschen diesen Ansatz zu sagen, wir machen an ganz vielen Orten, es waren mal 15 gleichzeitig, Events zu eben denselben Themen oder vielleicht nicht immer ganz denselben Themen mit auch irgendwie dem Local Twist oder eben den Präferenzen, die die Leute ja dann auch vor Ort vielleicht haben, um über gewisse Themen zu reden, aber an denselben Tagen und mit einem Austausch und so weiter. Und das war super und das hat auch ganz viele Leute zu uns gebracht, eben weil das so dezentral war. Und gleichzeitig hat natürlich diese Dezentralität das auch nicht ermöglicht, dass man alle zusammen dann brachte und irgendwie auch so eine Bewegung vielleicht auch kreieren konnte. Und natürlich eben auch wir von diesem Austausch leben und den ja auch fördern wollen, ne? Dass Menschen sich begegnen, die aus unterschiedlichen Ecken kommen. Und genau, irgendwo ist es dann halt auch einfach ein Himmelfahrtsprojekt, wenn man so wahnsinnig wenig Gelder eigentlich dafür hat. Deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt, oder jetzt, also eigentlich seit 2015, da war es in Belgrad, zum ersten Mal an einem Ort, zusätzlich mit dem Gedanken, okay, wir machen einen Tag Events simultan oder es waren auch Events, wir hatten zum Beispiel ein transnationales Spiel, also wir hatten die Idee, dass wir gemeinsam etwas spielen und die Ergebnisse dann sozusagen sich gegenseitig füttern und es war auf jeden Fall lustig und wir dann aber alle zusammen nach Belgrad kommen und uns dort treffen und dann kamen wir an ein paar hundert Leute in Belgrad und das war natürlich toll, weil das ja auch von dem Austausch dann lebt und so haben wir es auch dann wieder gemacht in Madrid letztes Jahr 2017 und wollen das 2019 in Palermo machen und genau, also das ist das Festival, was sozusagen ein bisschen unser Ort ist, an dem wir einerseits ein bisschen die Arbeit, die wir machen, also die Projekte oder die Themen, an denen wir arbeiten, besprechen können mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Akteuren. Also es ist ein zivilgesellschaftliches Treffen, da geht es jetzt nicht um das, okay, ne, wie, also da kommen vielleicht auch mal Politiker und so, aber es ist auch irgendwo ein internal space, ein Ort, an dem man sich mal unter sich auch austauschen kann und zu sehen, was funktioniert oder welche neuen Ideen gibt es in der Zivilgesellschaft und wie können wir vielleicht auch noch besser zusammenarbeiten und so weiter. Ja.
Hat es bei diesem Tag, wo ganz viele Festivals an verschiedenen Orten waren, hat es da irgendwelche Erkenntnisse gegeben, wie du gesagt hast, okay, die Spanier machen also, das vielleicht so, die Franzosen so, habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Also was wir versucht haben, das ging aber nicht über, das haben wir dann nicht hinbekommen. Wir hätten gerne eigentlich solche Screens quasi gehabt, wo wir dann simultan auch diese Debates, wo wir die Debatten aus Sevilla vielleicht mit der in Prag dann auch gekoppelt hätten, ne? Indem man sozusagen dann große Screens hätte, an denen die Menschen sich vielleicht dann sogar austauschen hätten können. Aber gut, es ist ja im Endeffekt dann nicht so leicht und man muss vielleicht doch dann im selben Raum sein, aber man braucht einfach eine gute Technologie, die dann auch viel Geld kostet. Es ist jetzt gar nicht so, dass da es ist auch schon lange her, ne, es war das letzte Mal 2013, also es ist in der Tat schon lange her, dass wir das so nicht mehr machen. Aber was interessant ist, natürlich, haben wir immer noch diesen einen Tag und wir schreiben das aus, also dass Leute sozusagen auch was Eigenes vorschlagen können. Die Vielfalt eigentlich der Themen, die an uns herangetragen wird und was Leute diskutieren wollen. So, ne? Also auch ich bin ja jetzt eingestiegen mit diesem Thema Migration, ist das entscheidende Thema. Ganz viele Leute wollen andere Sachen debattieren. Also zum Beispiel ist ein großes Thema in Rumänien, ist dieser Roja Montana, was ja auch eine große zivilgesellschaftliche Bewegung hervorgebracht hat, die eben dort vor Ort ging es um den Erzabbau, ich glaube es war Erz, von einem Berg und eben diese ganzen Themen, die natürlich dann darum sind von irgendwie, wohin fließt eigentlich die Ressourcen und kommen sie wieder zurück in die Community, was ist eigentlich mit der Umwelt und so weiter und das war zum Beispiel ein wichtiges Thema, was Leute vor Ort diskutieren wollten, was jetzt unmittelbar denkt man, okay, das ist ja ein Local Issue, ist es auch, aber natürlich verbindet es auch mit Leuten, die vielleicht in Sevilla mit Umweltproblemen zu kämpfen haben und dieses Thema dort organisieren. Das heißt, das war auch so ein bisschen immer unser Ansatz, dass wir sagen, das würden wir gerne versuchen zu verbinden. Mhm. Ne? Leute, die Aktivisten sind in Rumänien von Roja Montana, zu diesem Thema, was ich gerade erwähnt habe, und und Aktivisten vielleicht aus Südspanien, die sich Sorgen machen um, um die Zukunft von Wasserzufuhr und so weiter. Und dass man da zum Beispiel überlegt, okay, wie können die vielleicht von ihrem Aktivismus oder davon profitieren, dass sie sich austauschen und so weiter und vor allem eben vielleicht auch eine europäische Dimension dazu entwickeln.
Was fehlt denn zu einem demokratischeren Europa?
Auch noch so viel, ne? Also, also ja, was ich am Anfang sagte, ich glaube, es fehlt vor allem ein, naja, ich will nicht sagen vor allem, ich glaube, es sind ganz wirklich unterschiedliche Ebenen, aber wenn wir sozusagen jetzt mal auf der transnationalen Ebene uns überlegen, was fehlt, dann wäre es für mich schon schön, wenn wir in Europa sehen würden, dass man als Bürger auch, also dass das Europaparlament als das, als die Institution, die demokratisch vom Bürger legitimiert ist, auch wirklich das Vorschlagerecht hat und die Rechte hat, die nationale Parlamente hätten, haben. Und wir nicht einen Rat haben von Ministern, die sozusagen immer ihr Nationalspiel spielen und deswegen wir nicht weiterkommen als für eine europäische Demokratie. Und das ist für mich immer noch wirklich ein Hauptproblem. Wir müssen diesen Europarat loswerden als Institution, wenn wir uns europäisieren wollen als Demokratie. Oder da zumindest andere Wege finden. Und das ist sozusagen ein Thema, ne? Eine europäische Regierung, wie auch immer sie dann aussieht, europäischen Regierungschef, wie auch immer. Das sind Themen, die ja auch viel diskutiert werden, in denen wir jetzt gar nicht unbedingt der Akteur sind, die genau jetzt sagen, so muss es aussehen. Weil es auch zum Gewissen gerade eine Debatte ist, die natürlich sehr elitär ist, weil viele Leute sagen, nee, das ist doch überhaupt nicht der Punkt im Moment. Und da das ist nicht das, was mich irgendwie heute bewegt, weil ich eh nicht wählen gehe und so weiter. Das heißt, was fehlt, ist vielleicht viel wichtiger und was ja auch implementiert werden könnte, aber eben Themen, die nicht angegangen werden, sind zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung, dass man schaut, wie können wir in eine Sozialunion uns entwickeln und wohlfahrtsstaatlich eben nicht nur national aufgestellt sein, sondern europäisch. Und das ist, glaube ich, wirklich eine sehr große Herausforderung. Aber irgendwie müssen wir sie meistern, weil das ist auch eine Erwartungshaltung, die zu Recht, finde ich, an die Europäische Union gestellt wird, dass sie da auch liefert. Und für mich wäre zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung eine gute Idee. Oder was ich auch wirklich wichtig finde, ist eine wirklich europäische Regulierung gegen Steuerhinterziehung. Es ist ein Thema, was immer wieder so ein bisschen wie so ein Vulkan, der dann ausbricht. Und dann ist es ein Riesenthema, ne, mit den Panama Papers und so weiter.
Dann verschwindet es wieder.
Und dann haben wir einen Kommissionspräsidenten Juncker, der eben auch wirklich sehr wenig Legitimität besitzt, dieses Thema ja ernsthaft anzugehen, aus Luxemburg kommend, aus einem Land, was sich immer davon profitiert hat, dass dort irgendwie wenig Steuern gezahlt wurden und so weiter und damit ja auch Unternehmen angelockt wurden. Und das ist echt, also ich finde das wirklich ein Problem, dass wir Havens, ne, es klingt so schön positiv und klingt so toll, wir sollten eigentlich einen anderen Begriff dafür finden. Steueroase, ist das irgendwie kein guter Wort? Genau, es war sowas Positives. Dass so wahnsinnig viel Geld uns Bürgern eigentlich dadurch ja auch verloren geht, das so dringend gebraucht würde für Infrastrukturausbau, Digitalisierung, für die ganzen Themen, die eben wichtig sind, Flüchtlingsintegration und eben eine Arbeitslosenversicherung zum Beispiel, die uns flöten gehen, weil Unternehmen ihre Steuern nicht zahlen. Und das wird nicht wirklich ernsthaft debattiert und es wird auch nicht ernsthaft da eine Lösung gefunden. Das ist echt ein Problem und ich glaube, es ist auch ein Thema, was schon viele Leute auch desillusioniert damit, was eigentlich Europa bringt. So, also das und Umwelt ist für mich ein weiteres Thema, ne? Carbon Tax. Warum gibt es sowas nicht in Europa? Wieso schaffen wir es nicht, da wirklich irgendwie einen Fortschritt zu machen? Und das hängt natürlich, klar, das müsste man jetzt nochmal größer auffassen, so was irgendwie die Probleme sind. Aber da gibt es eben Interessen, die sehr stark sind und die wir als Bürger nicht mit unserem demokratischen Rechten unmittelbar sozusagen beschneiden oder überhaupt beeinflussen können, weil das Europaparlament da überhaupt nicht stark genug ist.
Vor allem, wenn man dann die Missionen vergleicht, die man anspricht, wie viel Geld geht verloren durch Steuerhinterziehung, wie viel Geld kostet uns die Flüchtlingshilfe.
Ja, genau. Ja, unglaublich eigentlich, wenn man das vergleicht. Ich habe jetzt auch nicht mehr genau den, aber da gab es ja auch Grafiken dazu, ne, die eigentlich, also da passt es gar nicht mehr auf denselben Balken, also auf dieselbe Grafik, weil der Balken so viel höher wäre. Und Deutschland hat jetzt gestern, war die Nachricht, ne, mit 48 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss. Also um auch nochmal zu sagen, und dieser Diskurs der Rechten, Deutschland leidet unter der Aufnahme und was wie schlimm das ist für Deutschland, dass 1 Million Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen wurden und das ist der größte Haushaltsüberschuss seit irgendwie der Wiedervereinigung. Ne? Und das
geht
also
nicht ganz zusammen.
Nee, es geht nicht ganz zusammen und gleichzeitig will ich das jetzt auch gar nicht feiern, weil ich mich dann auch gleich frage, okay, wo wird dieses Geld hinfließen? Es wird wahrscheinlich auch nicht in die Themen oder in die Bereiche fließen, die so wichtig wären wie Ausbau von Schulen und bessere Bildung und bessere Bezahlung für Pflegekräfte und so weiter, was irgendwie so dringend gebraucht wäre und was auch den Populistinnen mal den Wind aus den Segeln nehmen würde, weil das eben leider Sachen sind, in denen oder Themen sind, in denen wir ja wirklich, das ist jetzt ein deutsches Thema, aber ich würde mal tippen, das ist jetzt auch in anderen Ländern nicht anders, in denen wir Fortschritt machen könnten, wenn wir mal Geld in die Hand nehmen und nicht auf eine schwarze Null peilen. Aber ich fürchte, dass es nicht dafür benutzt wird.
Du bist eine der Herausgeberinnen des Buches Shifting Baseline of Europe. Und da gibt es ein schönes Zitat darin, wo ich gerne deine Meinung hätte. Du sagst, die europäische Zivilgesellschaft ist schon sehr viel weiter, als es die Krisengespräche über Europa suggerieren. Es gibt ein solidarisches Europa, das jenseits von nationalstaatlichen Grenzen funktioniert. Gib mir mal ein Beispiel davon.
Da gibt es mehrere. Also ein Beispiel jetzt, weil wir da schon drüber gesprochen haben, oder habe ich es ja auch schon genannt, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die also nicht nur die Refugee-Welcome-Bewegung, die sozusagen diese Pro-Flüchtlingsbewegung ist, aber auch das, was ich vorher gesagt habe, Menschen wie Gesine Schwan, die ja konkrete Lösungen entwickeln oder entwickelt haben, die auch zivilgesellschaftlich unterstützt sind. Also das meine ich zum Beispiel mit, da ist ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch, der letztlich umgesetzt werden könnte und der auch eben aus der Zivilgesellschaft kommt. Und andere Beispiel oder sozusagen, was wir meinten, ist mit Solidarität. Eines der wichtigsten irgendwie Werte für uns, dass wir in einem solidarischen Europa leben wollen, ist zum Beispiel die International Women's Strike Movement, die in Spanien und Italien waren die riesig. Also es war wirklich beeindruckend. Und es wurde eigentlich so wenig darüber berichtet und auch erklärt über die Hintergründe. Aber es ist das erste Mal, dass in Spanien so viele Menschen am 8. März auf die Straße gegangen sind. 6 Millionen Frauen haben sozusagen gestreikt und auch darauf aufmerksam gemacht, was das Thema ist. Also es ging ja sozusagen einerseits um Gewalt gegen Frauen, aber eben auch um Rechte von Frauen in der Gesellschaft und irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch so eine Ungleichheit gibt in Bezahlung und Repräsentation und so weiter. Und das, finde ich, ist auch ein Beispiel dafür, also sozusagen für Solidarität, Frauensolidarität innerhalb der Gruppe, aber auch across borders, also wie viel Austausch es da gab und dass diese Bewegung wirklich auch eine transnationale Bewegung ist. Auch in Lateinamerika waren die ja riesig und ist wirklich sehr viel passiert, ich glaube, von dem wir auch viel lernen können und auch von der Erfahrung. Also wenn man selber mal in einer Bewegung war oder in so einer so in sowas teilgenommen hat und vielleicht auch auf der Straße war und irgendwie gesehen hat, wie viel Power da ja irgendwie ist, die dort auch auf die Straße gebracht wird, dann ist das, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige und tolle Erfahrung, die einen dann auch weiter prägt und die man dann ja auch selber irgendwie einfach weiter nutzen kann für ein eigenes Engagement. Und vielleicht noch als letztes Beispiel, weil das auch ein Beispiel ist, also leider haben wir niemanden aus vom Women's Strike im Buch, deswegen wollte ich es jetzt erwähnen, aber eine andere Sache ist zum Beispiel auch die Commons-Bewegung. Es gibt einen Text von Sophie Blumen, die darüber schreibt, was diese Idee von Commons und von Commoning, also was Gemeingüter, ne, was sind unsere Gemeingüter, was sind Güter, die wir gemeinschaftlich verwalten und managen sollten, und ist sozusagen auch Europa vielleicht ein Gemeingut und was heißt das, wie sollten wir damit umgehen? Da ist Solidarität eigentlich sozusagen eben auch das Hauptprinzip, finde ich eine interessante Bewegung, die sehr europäisch ist und die ganz viele Ansätze entwickelt, wie wir Wirtschaft eben auch anders denken können. Und da, klar, das sind sozusagen Ansätze, die es noch nicht schaffen, also wie wir auch gerade auf dem Panel diskutiert haben, gegen so jemanden wie Amazon, Google und Facebook anzugehen, weil da stimmt die Relation natürlich noch nicht. Aber gleichzeitig kann das ja nicht heißen, dass wir sagen, nur weil wir noch klein sind, müssen wir, oder ne, und weil sozusagen das Ungleichgewicht so groß ist, können wir jetzt nicht weitermachen. Wir müssen ja irgendwie auch die Ideen anfangen zu denken und in die Welt anfangen. Zu bringen. Genau.
Du hast gerade ein Panel angesprochen. Du hast heute gesagt, es gibt nicht die eine europäische Öffentlichkeit, sondern gerade in der, zum Beispiel in der EU, 28 parallele Öffentlichkeiten. Wie könnten wir das ändern?
Ja, vielleicht gibt es sogar noch mehr Öffentlichkeiten, weil wir wahrscheinlich auch innerhalb von Staaten dann nochmal unterschiedliche haben, ne? Jetzt sowohl regional als auch dann mit verschiedenen Medien, die verschiedene Gruppen ansprechen und Gruppen, die gar nicht mehr diese klassischen Medien konsumieren und so weiter. Jetzt mal nicht mehr über dieses Sprachproblem zu sprechen. Ja, wir versuchen das zu ändern, indem wir selber auch eine Plattform gegründet haben, politicalcritique.org. Das ist eine Medienplattform oder eben genau ein Medium, was eben sehr konsequent versucht, transnational zu berichten über Themen, also eben aus einer transnationalen Perspektive, europäischen Perspektive, wie auch immer, also sozusagen Themen zu beleuchten, nicht für eine nationale, wie sagt man, national audience, auf Englisch, schlimm.
Publikum.
Für ein nationales Publikum, genau, danke. Und das war sozusagen unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Medium, was in Europa das irgendwie versucht. Und letztlich habe ich ja auch gesagt, Endeffekt sollte das ja echt was sein, was die Europäische Union macht. Von sich aus. Also wir bräuchten eigentlich so einen European Media Service. Und der dann auch wirklich ein Budget hat, mit dem man irgendwie was machen kann. Also wenn man sich, habe ich jetzt neulich, ich glaube ARD und ZDF haben ja in Deutschland ein Budget von 1,3 Milliarden. Ja, das ist, glaube ich, das Budget für öffentlichen Rundfunk. Wenn man das Budget jetzt mal auf Europa verteilt, könnte man schon mal sagen, wie groß das sein müsste. Aber wenn man nur mal sagt, man nimmt mal eine Milliarde, was jetzt für die EU schon drin wäre, dann könnte man ja vielleicht mal damit anfangen, irgendwie einen europäischen Rundfunk überhaupt eben einfach mal zu starten und zu überlegen, wie das funktionieren könnte. Klar, mit den vielen Sprachen ist alles sehr kompliziert und deswegen reicht wahrscheinlich eine Milliarde dann auch schnell nicht. Aber eben vielleicht auch nur eine Sendung zu haben, die in allen nationalen Kanälen läuft, wie auch immer das aussehen kann. Ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant, in so eine Richtung zu denken. Und es gibt ja Leute, die das auch schon machen und lange natürlich auch. Und genau, unser Ansatz war, wir machen das jetzt eben mal selber, indem wir zusammen mit Kritiker Polityczna, eben den polnischen zivilgesellschaftlichen Akteur, diese Plattform dann zusammen gegründet haben und dort mit Journalisten arbeiten, die das auch so teilen, sozusagen, diesen Ansatz transnational zu denken.
Was heißt transnational für dich?
Ja, es heißt eben vor allem, sagen wir mal, das Verständnis zu haben, die Themen, die wir behandeln oder die Themen, die wichtig sind, ja, Migration, Steuerflucht, Klima, Zukunft des Euros, lassen sich nicht auf nationalstaatlicher Ebene lösen. Das sozusagen mal als Bottomline irgendwie klar ist. Und das ist sozusagen ein Verständnis dafür zu sagen, okay, das heißt, wir müssen transnational zusammenarbeiten. Wie kann diese Zusammenarbeit aussehen? Wie können wir irgendwie auch unsere Unterschiede verhandeln? Das ist für mich so ein bisschen das Grundverständnis oder warum, was wir auch damit meinen, wir müssen transnational denken und handeln. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Also, und wir, es gibt auch Leute, die sagen, ja, das ist aber vielleicht, oder die es kritisieren, die sagen, aber ihr benutzt immer noch das Wort national, ne, weil das in transnational drin ist. Ja, das ist richtig. wir haben noch keinen neuen Begriff geschöpft, indem wir das Wort national aufgeben. Wir leben ja immer noch in
Nationen.
Genau, wir leben auch immer noch in Nationen, aber Ja, es gibt sozusagen auch dieses, es gibt ein schönes Bild, in dem man sagt, die Menschen wollten auch hinter den Mond gucken, nicht weil sie, oder wie ging das, ich glaube, ich muss nochmal überlegen, wie es zusammengeht, aber es geht so, dass man, also es lohnt sich zu überlegen, was nach dem Nationalstaat kommen kann. Das heißt ja nicht, dass man den Nationalstaat aufgibt, aber es lohnt sich vielleicht eben dahinter zu schauen, eben so als Allegorie auf, es lohnt sich auch, obwohl ich jetzt nicht mehr genau weiß, ob das passt, aber doch, es gibt vor allem die Allegorie, aber auf jeden Fall mit dem Mond und dass es sich lohnt, dass es sich auch gelohnt hat, hinter den Mond zu gucken und zu sehen, was sozusagen im Universum eigentlich an anderen Planeten noch so gibt.
Sich so tut.
Damit negiert man nicht den Mond. Also damit sagt man nicht, es gibt gar keinen Mond. Aber dieses Bild, okay, vielleicht macht das gerade keinen Sinn.
Das macht schon Sinn, weil nur weil es den Mond gibt, heißt nicht, dass es auch keine anderen Planeten gibt.
Genau, ja. Ja, und eben Nationen historische Konstrukte sind. Ich glaube, das wird auch immer übersehen und vielleicht ist da auch zu wenig Bildung dazu. Es ist noch nicht so alt.
Was relativ jung ist.
Es ist relativ jung. Es ist ein paar hundert Jahre und das heißt nicht, dass wir in unserer Generation auch wirklich mal was anderes sehen. Oder in der nächsten, also in unserem Leben meine ich. Sehen wir vielleicht auch in unserer Generation, vielleicht noch nicht, aber in unserem Leben vielleicht auch was anderes sehen und wie das aussehen kann, das ist, glaube ich, wirklich eine entscheidende Frage jetzt unserer Zeit.
Wie messt ihr die Wirkung eurer Arbeit?
Ja, das haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Was wären unsere effizientesten Projekte? Ja, wir messen unsere Arbeit, indem wir, also wir selbst evaluieren, einmal so als erste Sache. Also wir evaluieren unsere Arbeit nach verschiedenen Indikatoren, die dann auch natürlich projektspezifisch sind. Also wie viele Menschen können wir erreichen und sozusagen wie zufrieden sind die Leute, wenn sie, sage ich jetzt mal, Trainings. Wir machen ja auch Trainingsreihen. Wie zufrieden sind die Leute und was hat es sie motiviert, eigene Ideen umzusetzen oder Projekte durchzuführen? Das sind sozusagen Indikatoren für uns. Also die sind ja soft in dem Sinne, dass man sie häufig nicht quantitativ messen kann. Das heißt, wir müssen die Leute befragen und so weiter. Und das ist ja auch natürlich immer das Schwierige bei so zivilgesellschaftlichen oder sozialen Initiativen, dass man diesen sozialen Return schwer messen kann oder ne, sind wir jetzt demokratischer als noch vorher und so weiter. Das heißt, wir machen ein Monitoring oder versuchen auch zu evaluieren, was wir machen und es basiert eben vor allem auf dem Feedback von anderen Menschen und anderen Leuten und auch ja von natürlich uns selbst. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall positiv, dass noch so viele von uns schon so lange dabei sind bei European Alternatives. Ich glaube, es zeigt ja auch, dass wir dass die Arbeit, die wir machen, einerseits muss ja auch Spaß machen und sie macht uns Spaß und wir auch irgendwie glauben, dass sie wirklich sinnvoll ist, sonst würden wir das, glaube ich, nicht machen. Wir könnten ja auch andere Sachen machen und irgendwie in lukrativeren Kontexten arbeiten. Aber wir glauben daran, was wir machen und das ist natürlich schon mal ein wichtiger Schritt oder wichtiger Aspekt dieser Arbeit und wie erfolgreich wir sind, finde ich, genau, müssen in der Tat andere sagen. Diejenigen, die unsere Trainings absolvieren zum Beispiel oder unsere Publikationen lesen und so weiter. Und wir versuchen ja letztlich irgendwie immer Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit zu schaffen, weil wir eben mehr Menschen für diese Themen begeistern wollen und mehr Menschen in Diskurs bringen und auf Ideen oder interessante Konzepte aufmerksam zu machen. Deswegen haben wir dieses Buch herausgebracht, Shifting Baselines of Europe, weil wir da sehr viele, glaube ich, interessante Leute versammelt haben, die gute Ideen haben.
Was war ein Moment, der dich ganz persönlich begeistert hat?
Oh, ja, das ist eine gute Frage auch. Wahrscheinlich müsste ich jetzt mal überlegen, in welchem Projekt oder in welchem Kontext.
Der erste, der dir einfällt.
Der erste, der mir einfällt, ne? Genau. Was mich irgendwie zumindest auch oder motiviert oder was mich begeistert, ist es schon, wenn ich sehe, also weil es häufig natürlich auch zäh ist und nicht leicht, auch irgendwie sozusagen in einem starren Mainstream-Diskurs so durchzubrechen und irgendwie so Ideen wie die Commons-Bewegung überhaupt da so ein bisschen reinzubekommen. Und da sind wir ja sozusagen, wir sind ja Teil dieser Bewegung und versuchen das, das machen ja auch viele andere, aber es ist ja häufig echt schwierig, dass man dann manchmal so einen Lichtblick hat, dass dann irgendwo auf der Straße ist es mir in der Tat neulich passiert, bei einer Demonstration, jemand auf mich zukam und sie sagte, hey, ich habe neulich dieses Interview gelesen und fand es total spannend und ich finde es interessant und toll, was ihr macht und macht weiter. Und dass man sozusagen, es war irgendwie ein kleiner Moment, aber natürlich irgendwie schön zu wissen, okay, das, was man da macht, ist irgendwie, geht kommt auch an. Raus und es gibt Leute, die auch über Dinge noch nicht vorher wussten, über die wir da sprechen. Es bleibt sozusagen nicht alles in der eigenen Echokammer, was halt ganz schlimm wäre. Und Leute, die wir mit erreichen und auch vielleicht irgendwie inspirieren. Und die dann, das Tollste natürlich ist dann, wenn sie auch selber dann es in die Hand nehmen und sagen, ich mache jetzt hier was in meinem Ort oder mit meinen Freunden und organisiere ein kleines Event oder lade jemanden ein oder mache irgendwie eine Lesung zu dem Buch oder so, als Beispiel jetzt. Und das ist dann auf jeden Fall was, was einen natürlich begeistert und motiviert in der Arbeit.
Was bringt die Zukunft für dich?
Also was wir jetzt versuchen wollen bei European Alternatives ist, dass wir, also einerseits machen wir eben Forschung oder publizieren eigene Texte, Bücher. Meine Kollegen haben auch gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Citizens of Nowhere und sind auch in Forschungsprojekten beteiligt. Dann machen wir eben Trainings und sagen wir mal diesen Aktivismus oder Festivals, auch viel eben mit Kultur und Kunst. Und wir gedacht haben, es wäre irgendwie schön, wenn wir das auch vielleicht nochmal unter ein größeres Dach stellen oder was kreieren, was das vielleicht auch nochmal klarer zusammenführt, so diese verschiedenen Aktionsstränge von uns. Und wir wollen eine Transnational School of Activism gründen, aufbauen. Oder zumindest ist das so ein bisschen unser großes Ziel, dass wir sagen, wir Training oder Education ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit und auch überhaupt von dem, für was wir stehen. Ne? Wir wollen Leute mitnehmen wir müssen sozusagen wir müssen uns das Wissen aneignen, um Ideen zu entwickeln und eine Utopie oder eine Vision von Europa auch zu haben und das gemeinsam diskutieren und den Austausch fördern und auch die Methodik. Es geht ja nicht nur um die Fakten oder sondern natürlich auch um wie. Also wie können wir das machen? Und das machen wir ja jetzt selber schon auch seit 10, 11 Jahren und wir finden es sehr sinnvoll, das auch weiterzugeben und daraus ein Curriculum zu entwickeln. Und deswegen würden wir gerne diese Transnational School aufbauen. Und es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es könnte ja sein, dass wir sozusagen Trainings machen für Journalisten. So was heißt für uns Transnational Media zum Beispiel, dass wir irgendwie mit Journalisten arbeiten oder vielleicht auch dort irgendwie zusammen Narrative entwickeln, was eigentlich Transnational Media oder Transnational Reporting heißen könnte. Das ist wäre ein Ansatz. Aber auch mit Aktivisten aus anderen Bereichen oder anderen oder spezifischen Regionen. Also das wäre sozusagen, oder es wird hoffentlich ein Ort werden, der jetzt auch nomadisch ist. Wir sind ja nicht auf einen Ort, gebunden. Auf eine Sache genau gebunden oder fokussiert. Dass wir das aufbauen können und dann auch ab nächstem Jahr, das ist das Ziel, dann ein Curriculum haben, in dem Leute sozusagen den Leute durchlaufen können dafür und so weiter. Ich glaube, das ist spannend und ich hoffe, es ist spannend. Und ich hoffe, dass wir das, dass wir da sozusagen einen Weg finden, das auch zu realisieren. Aber es ist auf jeden Fall schon mal jetzt
viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit, aber genau, macht Spaß, das auch zu konzeptionalisieren und zu sehen, wer da eben auch mitmachen will.
Klingt sehr spannend.
Ja.
Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist heute österreichische Bundeskanzlerin und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was willst du denn gerne für ein Gesetz haben?
Also ja, vor allem, wenn ich jetzt österreichische Bundeskanzlerin sein könnte, im Land, wo ja gerade Kurz Bundeskanzler ist, der für mich jetzt vor allem für diese Abschottungspolitik steht gerade, würde ich vielleicht sagen, ich glaube, ich würde am liebsten, das kann man natürlich nicht nur in Österreich machen, das muss man in Europa machen, ein Gesetz durchsetzen für, ja, dass es sowas ermöglicht wie zirkuläre Migration. Also, dass Menschen hierher kommen können, dass es Wege gibt, legal einzuwandern, das ist eigentlich für mich ein Hauptthema, dass es eine legale Einwanderung gibt für Menschen, hierher zu kommen und wir dann auch als, oder dass ich dann als Bundeskanzlerin auch die Gesetze machen könnte für eine menschengerechte Aufnahme und für auch eine Wege in Job und so weiter. Das wäre, glaube ich, für mich im Moment so das Thema Nummer eins.
Die zweite Frage, ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Ja, das ist super. Ja, witzigerweise gibt es ja in den Städten, wir waren ja letztes Jahr in Madrid und auch viel in Barcelona, da hängt ja überall an den Rathäusern Refugees Welcome, was ja schon, finde ich, bemerkenswert ist für Stadtregierung, dass das dort steht. Also das würde ich jetzt vielleicht nicht aufhängen, weil das hängt ja auch schon so viel und dieser Spruch ist schon bekannt. Ich habe jetzt keinen Plakatspruch parat. Aber ich würde gerne vielleicht daran erinnern, was es heißt, ja, so ein Bürgerin zu sein. Also was es heißt, teilzuhaben. Und dass man vielleicht in die Richtung was schreiben könnte, dass man Verantwortung übernimmt für eben nicht nur für sich selbst, sondern übernehme Verantwortung für dein, nicht nur für dein Leben, sondern eben auch für deine Umwelt und für den Kontext, in dem du lebst, weil ich glaube, sehr viele Leute machen das zu wenig.
Und die letzte Frage?
Vielleicht sollte ich mehr Slogan-artig, du willst wahrscheinlich kurze Antworten, ne? Das geht ja zu lange, sorry.
Alles gut. Und die letzte Frage, du kannst mit jemand aus Österreich auf einem Café gehen, tot oder lebendig. Wen suchst du dir aus?
Ist in der Tat auch eine schwierige Frage, auch wenn man drüber nachdenkt, ist das gar nicht leicht. Ich frage mich sozusagen, ob ich gerne mal, war schon mal mit Robert Menasse auf einem Wein, deswegen könnte ich jetzt sagen, gut, ich gehe nochmal mit ihm auf einen Kaffee, weil würde mich freuen, ihn mal wiederzusehen. Aber ich würde es, glaube ich, auch in der Tat, oder nein, ich habe jemanden, den ich gerne noch treffen würde, sie ist auch eine Österreicherin. Ich glaube, ich würde gerne mal Stefanie Sargnagel auf einen Kaffee treffen. Irgendwie viel über Hysteria, ne, diese Studentinnenorganisation ist ja eigentlich, ne? Weibliche Burschenschaft, genau, das ist das Wort. Gelesen und finde die Aktion, die da gemacht haben, ziemlich super und lese auch ihre Texte gerne. Und genau, ich glaube, ich würde gerne auf einen Kaffee gehen mit Stefanie Sargnagel.
Danke an Daphne Büllesbach für dieses Gespräch. Fällt Ihnen ein Fan oder ein Kritiker der Europäischen Union ein? Dann schicken Sie ihm oder ihr doch diese Folge. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis und danke an das Forum Alpbach, die dieses Gespräch ermöglicht haben. Links zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21. Produziert und moderiert von Philipp Weritz. Redaktion Milo Tessela und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast@demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.